Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, jetzt in 2025 von Frisch serviert. Wir haben heute ein ganz, ganz tolles Thema, was jeden mit Sicherheit vom Stuhl reißen wird. Das meine ich noch nicht mal ironisch. Und zwar werden wir heute über den Auslandstätigkeitserlass reden. Wer ist wir? Das ist der Arne Schnittger. Servus Arne.
Hi, grüß dich Christian.
Frohes neues Jahr haben wir uns zwar schon gewünscht, aber kann man auch nochmal Coram Publica machen.
Frohes neues wünsche ich dir auch.
Denn natürlich haben wir wie immer bei Themen, wo wir selber nicht so ganz satisfaktionsfähig sind, Spezialisten mit dabei. Und das sind heute, da freue ich mich ganz besonders, zwei Kolleginnen, war das jetzt korrekt gegendert, aus meinem Team, der Martin Reinhold.
Ja, grüß dich.
Martin ist immer meine Go-To-Person, wenn es um Lohnsteuer oder sonstige personenbezogene Steuerfragen geht. Und dann lasse ich mich immer sehr gerne von ihm aufklären, was ich wieder alles falsch gemacht habe in meiner eigenen Einkommensteuererklärung und was hätte besser laufen können. Und aus seinem Team die Ariane Apel. Servus, Frau Apel.
Hallo, servus.
Und ja, wir haben schon gesagt, Auslandstätigkeitserlass, das ist das BMF-Schreiben, was aus schon über ein Jahr alt ist, vom 12. Dezember 2023 stammt und was nach so ein paar Monaten, die man wohl gebraucht hat, um es zu verdauen, dann insbesondere im Sommer 2024 so ein bisschen durch die Fachpresse gelaufen ist mit bestimmten Stichworten, ändert die Finanzverwaltung jetzt ihren Blick auf die Ansässigkeitsdefinition. Und ganz in Summe muss man auch sagen, es ist schwere Kost. Wir haben 154 Seiten mit, wenn ich richtig nachgeschaut habe, 427 Randziffern. Also das muss man schon wollen, sich dadurch zu kämpfen. Aber deswegen ist es ja auch super, dass wir euch beide dabei haben, Martin, Frau Apel. Und ihr habt euch ja auch schon Gedanken dazu gemacht. Und wir machen es ein bisschen anders. Ihr steigt ein und spielt euch die Bälle zu. Und der Arne und ich kommen dann mit unseren Verständnisfragen von der Seitenlinie.
Ja, sehr gern. Das machen wir wirklich gern. Vielen Dank auch für die Einladung. Wir freuen uns auch über dieses doch etwas ungewöhnlichere Thema in diesem Kontext sprechen zu dürfen. Tatsächlich hat das BMF-Schreiben, über das wir sprechen wollen, vom 12.12.23, wie Sie gerade schon gesagt haben, doch für größere Aufregung, zumindest in gewissen Bereichen, gesorgt. Denn es wurde nicht nur viel länger, als es vorher schon war, sondern bringt einige Besonderheiten mit sich, die dann doch etwas überraschend waren und auch weiterhin für Diskussionen sorgen, wo denen noch nicht ganz klar ist, wie sie gehandhabt werden in der Praxis. Ich würde ein Thema gleich schon mal in den Raum werfen, weil ich glaube, das war das, was auch in der Presse tatsächlich sogar diskutiert wurde, ist die Frage der Ansässigkeit. Ein Begriff, der zu klären ist, wenn es um die Frage geht, welches Land nach einem Doppelbesteuerungsabkommen das primäre Besteuerungsrecht hat für bestimmte Einkünfte. Hier geht es ja um die Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Und bei der Ansässigkeit war das in der Vergangenheit immer so, dass man in bestimmten Konstellationen danach fragen musste, wo ist denn der Mittelpunkt der Lebensinteressen einer Person? Und die wurden eigentlich schon immer, das hat auch die OECD in der Vergangenheit schon immer so gesehen, nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen einer Person beurteilt. In der Praxis, muss man sagen, war das eigentlich immer so, dass man gesagt hat, wo sind denn die persönlichen Interessen? Und die hat man einfach danach definiert, wo ist die Familie, also die Kernfamilie? Ja? Wo sind Ehemann, Ehefrau, Kinder? Ja, dann hat man gesagt, da sind die persönlichen Interessen, das ist das Relevante, dort befindet sich auch die Ansässigkeit. Ja? Das ist so das erste Themengebiet, in das ich gerne einsteigen würde, weil das einfach eine Besonderheit ist, dadurch, dass in diesem BMF-Schreiben jetzt hier vom 12.12.23 auch das BMF diese zwei Aspekte erstmalig mit aufnimmt und hervorhebt, dass beide Gleichgewichte zu beurteilen sind, die persönlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse.
Was sind denn die wirtschaftlichen Verhältnisse in dem Zusammenhang, die das BMF da in den Blick nehmen möchte?
Das sind verschiedene Dinge. Vor allem geht es natürlich darum, wo verdient jemand seinen Lohn in dem Fall. Ne? Wo generiert er Einkünfte? Das können Kapitalvermögen sein, können Bankkonten. Wo sind Bankkonten? Wo sind Immobilien? Ja, wo ist Immobilieneigentum, werden Immobilien vermietet? Ja, das kommt beispielsweise mit vor. Und natürlich halt der Job, ja, das, was die Person macht. Das sind, glaube ich, aus meiner Sicht so die wirklich ganz relevanten drei Bereiche, die zu der wirtschaftlichen Sphäre zuzuordnen sind.
Also aus dem internationalen Kontext kennt man das auch, dass viele Staaten einfach hauptsächlich mal drauf schauen, wo verdient er sein Geld. Und dann wird das wahrscheinlich ein starkes wirtschaftliches Interesse sein, dort sein Geld zu verdienen. Und der Familienansatz funktioniert natürlich auch nur für diejenigen, die eine Familie haben, ne? Das heißt, wenn keine Familie da ist, dann wird man stark hängen bleiben an dem Thema, ja, wo verdiene ich eigentlich mein Geld?
Also das ist insofern ganz spannend gewesen. Ich muss dazu sagen, ich kenne mich da nun überhaupt nicht aus. Aber das ist ja, ich bin ja gerne dabei und lerne auch an der Stelle. Ich habe jetzt das mal auch intensiver mal durchgelesen in der Vorbereitung. Die RAM Nummer 16 ist es ja dieses BMF-Schreibens, wo dann diese Unterscheidung gemacht wird. Und wenn man sich jetzt mal so einen Fall aus der Praxis vorstellt, ich sag mal, Familie sozusagen liegt vor, Kind ist mit dran beteiligt an einer Beteiligung, vielleicht an einer Personengesellschaft oder ähnliches und zieht zum Studium ins Ausland an der Stelle, wird also weiter im Inland sozusagen die Personengesellschaft belegen, wird das Vermögen quasi dort, zieht das Einkünfte, die auch von dem er dann lebt. Wenn ich das jetzt mal ganz, ganz wörtlich nehmen würde, weil keine weitere Familie, welcher weiter im Inland ansässig ist, kann ja eigentlich sein, ne? Also wahrscheinlich darf man das nicht so wörtlich nehmen, würde ich doch mal vermuten, ne? Das wäre ja quasi diese Wegzugsfälle, also diejenigen, die vielleicht das auch kennen, die kennen diese Wegzugsbesteuerungsfragen ja auch, wo man immer ständig diese Frage hat, wie kommt man eigentlich ins Ausland, wenn man eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung hat. Und ganz häufig ist es ja dann doch so, dass man versucht, die Verhaftung gerade im Inland festzuhalten, indem man eben hier solche Personengesellschaften sozusagen dort vielleicht etabliert. Ja, und das zeigt ja eigentlich, dass das ja nicht sein könnte. Es wäre ja irre, wenn ich deswegen also weiter im Inland wäre, auch wenn ich nun sichtbar im Ausland mich befinde. Das können ja wahrscheinlich nur indizielle
Ja,
Aussagen sein, ne?
da versucht halt jetzt auch die Finanzverwaltung sich immer lang zu hangeln, ist ja ganz klar. Man muss gucken, wie ist die Konstellation. Jetzt war es ja ein Kind, was zum Studium ins Ausland gegangen ist. Ich vermute auch mal, deswegen gibt es jetzt nicht die Elternwohnung auf, sondern nimmt halt eine Zweitwohnung am fancy Studienort. Und dann tippe ich mal, würde auch die Finanzverwaltung erstmal sagen, naja, so ein Studium ist ja begrenzt, ja, wenn es auch noch ein schnelles Studium ist, vielleicht ein Jahr, vielleicht ein Auslandssemester. Dann würden sie die Verlagerung der Ansässigkeit deswegen schon gar nicht vermuten. Spannend ist natürlich, wenn es ein bisschen länger dauert, weil er ein paar Mal die Semester wiederholen muss.
Ist insofern ja spannend, weil das würde man ja sogar wollen aus Sicht der Wegzugsbesteuerung, weil ich dann ja gar nicht im Ausland mich vielleicht befinde. Das ist mir nur so hochgekommen jetzt, war mir gar nicht bewusst, ehrlicherweise. Christian, sorry, ich habe unterbrochen.
Nee, kein Thema. Da kommt ja die Zeitkomponente rein und du hast ja berechtigterweise darauf hingewiesen, Studium ist ja normalerweise auf Zeit angelegt. Es gibt auch andere Fälle. Das Zeitelement spielt da ja auch eine wichtige Rolle, ne, in dem BMF-Schreiben. Vielleicht könnt ihr dazu ganz kurz mal was sagen.
Zwei Dinge vielleicht. Eins wollte ich noch davor anbringen, weil das ja jetzt so eins dieser Beispiele war, wo man auch denkt, naja gut, also klar, wenn man das Wort wirklich liest, dann käme man wahrscheinlich zu so einem Ergebnis. Aber ich glaube, also meine persönliche Meinung und deshalb war meine persönliche Aufregung vielleicht auch nicht ganz so groß wie die, die man aus der Presse entnehmen konnte, ist, also das glaube ich nicht, dass die Finanzverwaltung jetzt tatsächlich mit solchen, sag mal, im Vergleich dann doch nicht so relevanten Dingen dann um die Ecke kommen wird, um dann doch irgendwie zu der Ansässigkeit in Deutschland zu kommen. Genauso wie das Thema, das wollte ich nämlich gleich noch mit einbringen, kommt zwar nicht aus der wirtschaftlichen, sondern aus der persönlichen Sphäre, aber da wurde ja auch diskutiert, dass hier Sportvereinszugehörigkeit und Parteienzugehörigkeit, also dann doch auch in dem Bereich der Beurteilung der persönlichen Verhältnisse doch eine große Rolle spielen, wo dann plötzlich gesagt wird, nur weil da jemand noch in irgendeinem Verein Mitglied ist oder weil er noch eine Partei zugehörig, das kann doch nicht sein, dass er dann hier ansässig ist. Nein, das wird so auch nicht sein. Das ist eine der vielen Komponenten nach meinem Dafürhalten, die einfach mit betrachtet werden können, um dann, und so steht es ja auch im BMF-Schreiben letztendlich, zu einem Gesamtbild der Verhältnisse zu kommen. Und die zeitliche Komponente, das war ja gerade die zweite Frage, die spielt natürlich auch eine Rolle. Bei der betrachtet man einfach, und das sieht man auch gut an den Beispielen, die hier im BMF-Schreiben mit aufgeführt sind, an den verschiedenen, dass da durchaus auch geschaut wird, für wie lange wird der Sachverhalt denn verwirklicht? Ja? Wie lange kann allerdings auch problematisch sein aus meiner Sicht, für wie lange werden denn Einkünfte erzielt? Zum Beispiel, ne? Ist das jetzt hier von kurzer Dauer oder ist das langfristig? Führt natürlich dazu, muss man gleich sagen, dass die Finanzverwaltung dann auch sagt, wenn jemand für, sagen wir mal, nicht über 5 Jahre, also nicht für einen sehr langen Zeitraum ins Ausland geht, dass der dann, weil er ja vorher schon mal in Deutschland war und später auch wieder nach Deutschland kommt, dass der deshalb hier schon auch unter Umständen ansässig bleibt.
Genau. Und das Spannende ist von der Zeit, was man ja auch da dem entnehmen kann, dass die Randnummer 18, ich muss mal nochmal reingucken, weil ich das sonst nicht so behalte. Da steht ja da drin, dass das eine widerlegbare Vermutung ist, wenn ich da so kurzfristig mich befinde. Da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, was heißt das jetzt eigentlich? Aus Sicht der Steuerpflicht natürlich widerlegbar auf jeden Fall. Aber heißt das jetzt aus Sicht der Verwaltung, dass die dann auf jeden Fall daran gebunden ist, insoweit auch dieser Vermutung zu folgen? Herr Reinhold, haben Sie vielleicht eine Frage?
Im ersten Schritt versucht man ja anhand dieser kurzen oder befristeten Zeit zu unterstellen, dass deswegen ja auch keine Ansässigkeit wechselt. Ja? Ich meine, da haben wir zwei Größen in dem BMF-Schreiben, ist die Einjahresgröße und die Fünfjahresgröße. Aber man versucht halt zu sagen, okay, wenn ich nur so befristet irgendwo hingehe, dann kann doch deswegen keine Ansässigkeit wechseln. Und ich glaube, das ist ja auch nur ein Anteil an den ganzen Kriterien und man darf den nicht hart nehmen, sondern man muss ihn auch widerlegen können. Ich denke mal an Folgendes. Natürlich kann ich befristet in Land 1 für ein Jahr entsandt werden, gehe danach aber weiter in Land 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist ja die erste Entsendung zwar befristet bis zu einem Jahr, aber daraus kann ich nicht zwingend schließen, dass deswegen auf jeden Fall kein Ansässigkeitswechsel stattfindet. Wohin der auch immer dann ist zum Schluss. Aber ich will die Gelegenheit nutzen und hier mal was anderes einwerfen. Die ganzen Kriterien sind ja ziemlich entstanden aus einer sehr statischen Welt, würde ich mal sagen. Denken wir mal so 5, 6 Jahre zurück. Entsendung 4 Jahre zur Entwicklung. Und heute ist das alles ein bisschen schnelllebiger geworden, sage ich mal. Ich meine, nehmen wir mal digitale Nomaden als das andere Extrem. Die fahren von Land 1 zu Land 2 weiter in ihrem Camper und sagen sich, wo ist meine Ansässigkeit? Ich glaube, da kommen ganz neue Themen auf uns zu. Aber vor dieser neueren, schnelleren Welt muss man, glaube ich, auch diese Fristen dann mal betrachten und die Frage stellen, ist man wirklich noch so stark verwurzelt, dass man seine Ansässigkeit nach einem Jahr nicht doch verlagern könnte im Grunde?
Es gibt ja auch in dem Schreiben die Kettenfälle. Es gibt auch die Verlängerungsfälle, die angesprochen werden. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei der Verlängerung, eine Entsendung wird ja dann auch im Verlängerungszeitpunkt geprüft, dann neu. Das heißt, der Ansässigkeitswechsel wäre, obwohl man ursprünglich mal nur 9 Monate wo sein wollte, dann daraus aber 6 Jahre werden. Sind die ersten 9 Monate oder das erste Jahr dann trotzdem draußen und man hätte den Ansässigkeitswechsel erst tatsächlich mit der Verlängerung. Das kann man auf einer subjektiven Komponente nachvollziehen, aber jetzt wissen wir alle, die subjektiven Sachen, die werden halt immer im objektiven Raum verprobt. Ja. Da habe ich natürlich dann auch Themen an der Ecke. Also dumme interessant. Ich glaube, auch der Aufreger letztes Jahr waren eben diese Themen kulturelle Verankerung, wirtschaftliche Verankerung, insbesondere auch vor dem Hintergrund, kann denn der Arbeitgeber das überhaupt wissen? Ja, der Arbeitgeber ist ja zum Lohnsteuereinbehalt verpflichtet. Kann er überhaupt wissen, ob ich in der politischen Partei Mitglied bin? Ja, wo ich im Zweifel ja auch nicht rausgehen werde. Darf er das überhaupt erfragen? Ich würde mal schätzen, ohne Arbeitsrechtler zu sein, sieht schwierig aus. Und das bezieht sich auf viele andere persönliche Umstände wie Vereinszugehörigkeiten und sowas. Also ich glaube auch, in der Praxis wird es wahrscheinlich nur wenige pathologische Fälle geben, wo das mal hochpoppt. Und in der Fläche ist vielleicht die Aufregung ein bisschen steil gewesen. Und flacht dann wieder ab. Deswegen kommen wir vielleicht jetzt zu anderen Themen, die ihr euch herausgepickt habt, die auch erwähnenswert sind in dem Schreiben.
Ja, soll ich mal kurz den anderen Aufreger, der vielleicht gar nicht so publik wurde, aber der ein Aufreger ist, das ist das Thema Arbeitgeberbescheinigung für wirtschaftliche Arbeitgeber. Um das zu erklären, hole ich kurz aus. Also, wir kennen alle die 183-Tage-Regel, die landläufig dafür sorgt, dass wenn man sich lange im Ausland aufhält, eben mehr als 183 Tage, dass das Besteuerungsrecht dann in den Tätigkeitsstaat wechselt. Aber das ist ja nicht die einzige Vorschrift, sondern es gibt noch einen Auffangtatbestand oder zwei sogar, aber ich nenne nur den einen, das ist dieser wirtschaftliche Arbeitgeber. Was steckt dahinter? Da steckt hinter der Gedanke, dass im Grunde genommen, wenn ein Arbeitnehmer in das aufnehmende Unternehmen im Ausland so stark integriert ist, dass er eigentlich hierarchisch, funktional dort arbeitet, im Interesse, im Risiko des aufnehmenden Unternehmens, dann entsteht da auch ein Arbeitsverhältnis im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens. Und dieses Arbeitsverhältnis führt nach herrschender deutscher Rechtsprechung dazu, dass im Grunde genommen auch dieses Unternehmen die Kosten dann für den Arbeitnehmer tragen muss. Und dieses tragen muss heißt nicht unbedingt, dass es auch verrechnet werden oder dass verrechnet wurde, sondern es muss es halt tragen. Wenn es nicht verrechnet hat, dann gibt es halt eine Verrechnungspreiskorrektur. Jetzt macht die Finanzverwaltung sich das zunutze und denkt sich, na prima, wenn doch verrechnet wurde, dann werde ich ja wahrscheinlich einen wirtschaftlichen Arbeitgeber haben. Und sagt im BMF-Schreiben, der Arbeitnehmer hat dann bei der Einkommensteuerveranlagung vorzulegen, eine Bescheinigung des Arbeitgebers, im Bestfall natürlich, dass der steuerfreigestellte Arbeitslohn auch belastet wurde an das ausländische Unternehmen. Ja, das ist eine Idee, aber nicht jede Idee ist gut, muss man ganz ehrlich sagen. Fangen wir mal so an. Ist es eigentlich überhaupt das richtige Verfahren? Also sprich, sollte im Einkommensteuerverfahren die Verrechnung der Kosten geprüft werden. Da kann man erstmal schon mal festhalten, na, eigentlich nicht. Weil die Rechtsprechung sagt ja, wenn der Tatbestand geschaffen ist, also die Integration, dann ist es jetzt auch egal, ob verrechnet wird. Oder der BfH hat sogar noch unterstrichen und hat gesagt, man soll ja durch die Verrechnung auch keine Besteuerungsrechte steuern können. Also ist es für die Veranlagung völlig egal, ob Kosten verrechnet wurden oder nicht. Dementsprechend hätte meines Erachtens auch der Arbeitnehmer ein gutes Recht zu sagen, liebes Finanzamt, das ist jetzt nicht mein Problem. Also sprich, ich habe den Tatbestand erfüllt, dementsprechend ist mein wirtschaftlicher Arbeitgeber im Ausland. Jetzt kann aber noch was anderes entstehen. Das heißt, der Arbeitgeber legt vielleicht eine Bescheinigung vor, wo nicht 100 bescheinigt wird, also genau der DBA-steuerfreie Arbeitslohn, sondern mehr. Weil er sich sagt, naja, wenn ich schon mehr habe, dann wird da schon der Rest drin sein. Dann müsste der Veranlagungsbeamte jetzt eigentlich loslegen und prüfen, ist das jetzt zu viel, ist das überhaupt was anderes verrechnet worden? Und damit verlagert im Grunde genommen die Finanzverwaltung einen Aufwand, den wir heute haben, der eigentlich in den Betriebsprüfungen bei den Unternehmen stattfindet, in die Einkommensteuerveranlagung. Und ob das jetzt sinnvoll ist, würde ich immer gerne zur Diskussion stellen. Das kann eigentlich nicht richtig sein, behaupte ich jedenfalls.
Denke auch, also finde persönlich, dass man daraus auch keinerlei steuerliche Konsequenzen letztendlich in der Veranlagung des Arbeitnehmers tatsächlich ziehen kann, beziehungsweise wenn man sie zieht, rein praktisch kann man das natürlich tun, dass das vor keinem Gericht standhalten würde, eben aus dem Grund, den du gerade genannt hast, dass die Weiterverrechnung von Kosten ein Punkt ist für die Verrechnungspreisfragen. Also eine Thematik, die das Unternehmen oder die Unternehmen betrifft, aber keine ist für die Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers, weil es hierfür schon ausreicht, dass Kosten hätten weiter belastet werden müssen. Ja, deshalb frage ich mich, welche Konsequenz will man daraus ziehen? Ich meine, ich habe den Eindruck, dass die Finanzverwaltung letztendlich etwas überschießend und aus meiner Sicht auch ein bisschen unverhältnismäßig hier versucht, letztendlich eigentlich zu verstehen, gibt es möglicherweise hier zwei Arbeitgeber, die Interesse haben an der Tätigkeit des Arbeitnehmers, nämlich der ureigene zivilrechtliche Arbeitgeber sozusagen zu Hause, als auch der wirtschaftliche Arbeitgeber im Ausland. Und sie versuchen sich daran zu tasten und das zu verstehen und durch Bescheinigungen letztendlich dazu zu kommen, dass sie Klarheit haben über den Sachverhalt. Was ich allerdings glaube, ist, das, was man hier in dem Zusammenhang machen kann und was auch erwartet werden kann, sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer, ist natürlich ein Nachweis darüber zu führen, dass der Arbeitslohn im Ausland besteuert wurde. Ja, das kann man tun, das wird auch verlangt, wurde auch in der Vergangenheit schon verlangt und das ist völlig legitim. Ja, und da würde ich mich auch niemals gegen wenden. Das ist in Ordnung, aber nicht die Verrechnung der Kosten. Das ist hier der falsche Ort dafür.
Ja, sehe ich spontan auch so, wo ich ein bisschen gehakt habe, ist, aber das Ergebnis ändert sich nicht. Der fiskalische oder der Gedanke hinter diesem wirtschaftlichen Arbeitgeber ist ja durchaus, wenn das ausländische Unternehmen, der wirtschaftliche Arbeitgeber, in dem Beispielsfall Kosten trägt, die dort dann die entsprechende Besteuerungsgrundlage mindern, sollen sie im Ausgleich dann aber auch den Lohn besteuern dürfen. Ja? Das ist nachvollziehbar und das hat natürlich auch spiegelbildlich dann bei der entsendenden Einheit die Wirkung. Sie werden körperschaftsteuerlich für die Bemessungsgrundlage entlastet durch die Verrechnung ins Ausland. Und dann, warum soll ich dann den Lohn besteuern? Dann kann ich auch auf die Besteuerung des Lohns verzichten. Da ist man kurz versucht zu sagen, ja, aber dann muss es aber ja auch so sein, weil ansonsten klappt diese Symmetrie ja nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es die Aufgabe der Finanzverwaltung, das mit der Verrechnungspreiskorrektur dann herbeizuführen. Und das kann sie ja auch im Regelfall. Also insofern glaube ich, ist das richtig. Und man vermengt hier verschiedene Kreise mit der Betrachtung, die im Erlass angestellt wird.
Aber in dem falschen Verfahren, ne? Also
Ja.
das Einkommensteuerverfahren ist nicht das richtige Verfahren dafür. Ich glaube, Ariane hat es versucht, so ein bisschen einzuwerfen. Ich meine, wir können ja mal auch verfahrenstechnisch dran gehen. Ist der Arbeitnehmer hier wirklich der richtige Ansprechpartner, sprich ein Beteiligter eines Besteuerungsverfahrens? Und nochmal ausgedeutet, du hast zwar richtig gesagt, Christian, dass im Grunde genommen der 15.2b, also dieser wirtschaftliche Arbeitgeber, auch vorsieht, dass das ausländische Unternehmen die Kosten trägt und als Betriebsausgaben abzieht. Aber eben ständige Rechtsprechung sagt, das ist etwas, was dann auf der Verrechnungspreisebene zu lösen ist. Und wenn ich das auf der Verrechnungspreisebene habe, dann ist es nicht mehr Thema des Einkommensteuerverfahrens des Arbeitnehmers.
Vielleicht nur ergänzend, überrascht mich nur diesen Satz vielleicht. Deshalb überrascht mich tatsächlich, dass in der Praxis, zumindest soweit ich das gesehen habe, tatsächlich eigentlich mehr diskutiert wurde, wie schafft man jetzt diese Bescheinigung heran? Wo ich jetzt mal persönlich gesagt habe, hier wird keine Bescheinigung erstellt, weil diese Bescheinigung, die macht keinen Sinn, die ist an der falschen Stelle, sondern eine Bescheinigung sollte und kann erstellt werden. Und würde auch immer erstellt werden im Zusammenhang mit Arbeitslohn, der versteuert wurde im Ausland, damit die Finanzverwaltung auch gucken kann, dass genau das, was Sie, Herr Dr. Käse, gerade gesagt haben, auch tatsächlich erfolgt. Ja? Und dass Sie auch sagen können oder zu dem Schluss kommen können, wurde nichts besteuert, deshalb darf Deutschland weiter. Das ist völlig in Ordnung. Das ist also völlig in Ordnung, aber diese Bescheinigung halt hier eben nicht. Deshalb habe ich mich nicht weiter damit aufgehalten, wie so eine Bescheinigung erstellt werden könnte. Denn das ist ja eine weitere praktische Problematik, wenn man es denn wollte, dass solche Bescheinigungen ja nicht automatisch vorliegen, sondern erstmal generiert werden müssen. Das gibt es, würde ich behaupten, in den Unternehmen nie. Automatisch ist man auf den Knopf drückt und kommt so die Bescheinigung über eine Aufgliederung weiter belasteter Kosten.
Also mich hat das auch ein bisschen gewundert. Ich kannte das Problem offen gestanden vorher nicht so. Aber also ich hatte da auch irgendwie ein Störgefühl. Ich kenne es natürlich so ein Stück weg bei der Frage, wenn es um ausländische Einkünfte geht. Also wird dort etwas besteuert? Bei Subject Tax Clauseln kennt man das zum Beispiel. Da ist es in der Tat so, dass man natürlich auf den Steuerbescheid guckt. Was ist dort passiert? Das Faktische. Jetzt geht es aber hier um die Frage des deutschen Steuersubstrats. Und da hätte ich eigentlich auch gedacht, wenn man jetzt da so dran anknüpft, muss ja die richtige Gesetzesauslegung auch relevant sein. Also rechtlich würde man sagen, die Besteuerung im Ausland ist dann eben ein Fakt. Das ist auch entsprechend auch festzustellen, auch entsprechend verfahrensrechtlich. Aber hier geht es hier um eine Auslegung des deutschen Rechts. Und da glaube ich jetzt also auch, dass man eigentlich dann den richtigen ansetzen müsste. Und dann wäre natürlich entsprechend die andere Veranlagung dann entsprechend auch vielleicht zu korrigieren, wenn man eben der Ansicht, das ist so. Es steht einem ja jederzeit dann auch die Möglichkeit offen, das zu tun. Also von daher glaube ich also auch rechtlich finde ich das jetzt überzeugend, obwohl ich das Problem vorher nicht kannte. Also aber hochspannend auf jeden Fall, ja.
Ja, vielleicht noch ein letzter Aspekt, dann können wir auch Schluss machen an der Ecke. Wir verlagern jetzt ja hier auch einen Prüfaufwand, der zentral stattgefunden hat in den Unternehmen, auf ganz viele Wohnsitzfinanzämter. Ist das jetzt Bürokratie auf oder Abbau? Das kann jeder für sich entscheiden. Ich glaube nicht, dass es die beste Idee war, um das wieder abzuschließen.
Okay. Wir haben noch ein letztes Thema, die Erdienbarkeit an der Stelle von Long-Term Incentives. Da gibt es auch einige Aussagen. Der BFH hat ja auch zuletzt dazu gesprochen. 21.12.2022 gibt es ein Urteil zur Frage, wie dann hier diese Erdienstzeiträume sind bei solchen Stock Options, wenn ich zurückkomme. Ich weiß das nur, weil ich auf der ISDR-Jahrestagung dazu vortragen durfte, zusammen mit dem geschätzten Kollegen Witt. Der hatte das vorgestellt, das Urteil. Und ja, das führte da schon zur Diskussion. Das ist jetzt hier, glaube ich, auch eingearbeitet, wenn ich es richtig sehe, in das BMF-Schreiben. Also diese Grundsätze. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kurz was sagen wollen. Erdienbarkeit, Fragen werden auch natürlich behandelt. Ne?
Ja, hierzu haben wir im Grunde gleich zwei Themenbereiche, wobei ich sagen muss, und da würde ich auch gleich dann direkt auch nochmal zu kommen, dass gerade ein zweiter Themenbereich da noch aus meiner Sicht der noch relevantere ist, weil er gerade aktiv auch diskutiert wird. Das eine im Zusammenhang mit, sagen wir, Stock Options, weil immer die Frage, welche Zeitpunkte haben wir und wann findet hier die Besteuerung statt? Ich nenne einfach nur die Begriffe Grant, Vest, Exercise, da gibt es ja viele verschiedene. Und da gibt es immer die Frage, wann haben wir denn da den Zufluss? Ja, Zufluss ist der eine Punkt, der immer relevant ist. Der wird aber noch relevanter. Und das ist auch ein bisschen die Neuerung und auch eins der Hauptthemengebiete im Zusammenhang mit diesem neuen BMF-Schreiben hier ist nämlich die Frage, was ist mit dem Zufluss und den daraus resultierenden Besteuerungsrechten in Sachverhalten, in denen im Laufe dieses Zeitraums, es geht ja immer um mehrjährige Vergütungen, die Ansässigkeit des Arbeitnehmers gewechselt hat. Und hier stellt sich jetzt die Finanzverwaltung, das BMF, auf einen Standpunkt, den sie sich meines Erachtens noch nicht mal selber ausgedacht hat, sondern der tatsächlich resultiert aus einem anderen BFH-Urteil, bei dem man zu dem Schluss kam, dass man erstmal festgestellt hat, und wenn man das so liest, dann liegt es irgendwie auf der Hand, dass die Ansässigkeit, jetzt sind wir wieder in den internationalen Sachverhalten, wieder bei dem Begriff der Ansässigkeit, sich danach bemisst, wo der Mitarbeiter im Zeitpunkt des Zuflusses dieser Einkünfte ansässig war. Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben jetzt einen Sachverhalt, bei dem sich die Ansässigkeit geändert hat im Rahmen des Zeitraums. Und man sagt jetzt einfach, man schaut im Zeitpunkt des Zuflusses darauf, wo ist er jetzt ansässig und beurteilt danach die Besteuerungsrechte für diese Einkünfte, also vergangenheitsbezogen. Und da ist jetzt die große Neuerung, dass die Praxis eigentlich bislang immer, und das war nicht nur der deutsche Ansatz, sondern ich würde sagen, das war international eigentlich immer gelebte Praxis, dass man gesagt hat, naja, wenn jetzt also Einkünfte zufließen, die einen längeren Zeitraum in der Vergangenheit betreffen, sagen wir einfach Bonuszahlungen, würde aber natürlich auch für Stock Options, Stock Awards, Abfindungen genauso gelten, dann besteuern wir diese Zahlungen einfach danach, wie der laufende Arbeitslohn in dem Zeitraum besteuert wurde, um den es jetzt hier ging. Sagen wir mal einen Bonus, der jetzt irgendwie 2 Jahre abdeckt. Ja, da würde man einfach sagen, okay, wie wurde das laufende Gehalt in diesen 2 Jahren besteuert? Und genau so teilen wir, wenn es da eine Aufteilung gab, teilen wir jetzt auch diesen Bonus auf. Das war logisch und das war insofern auch praktisch nachvollziehbar und hat jetzt insofern auch keine Mehrarbeit gemacht, als dass es diesen Aufteilungsschlüssel ja auch einfach schon gab. Den brauchte man vorher ja schon für den laufenden Arbeitslohn. Ne? Jetzt sagt man aber nein, nein, nein. Also das ist nicht unser Aufteilungsschlüssel, sondern wir schauen einfach, wer jetzt zurückschauend und davon ausgehen, dass die Ansässigkeit ja jetzt in dem einen Staat liegt, wer jetzt rückschauend das Besteuerungsrecht für diese Einkünfte letztendlich gehabt hätte. Ne? Gab es in dem anderen Land einen wirtschaftlichen Arbeitgeber oder war die Person damals in dem betreffenden Land mehr als 183 Tage? Ja, wer hat jetzt mal rückschauend betrachtet das Besteuerungsrecht? Da kann man zu ganz anderen Aufteilungsschlüsseln kommen und kommt man im Zweifel auch gerade, wenn die Person möglicherweise auch noch gereist ist in der Zeit und halt nicht statisch immer nur in einem Land war. Und das macht jetzt natürlich A, ein Riesenchaos, weil das, was wir jetzt hier zu erfüllen haben aus Sicht der Finanzverwaltung, das machen die anderen Länder nicht. Ja, die sind weiter dabei, sagen, wir teilen so auf, wie wir in der Vergangenheit auch schon aufgeteilt haben. Und gleichzeitig müssen wir in der Vergangenheit wühlen. Und nochmal schauen, okay, wie war denn das überhaupt und wo war er denn? Und wenn wir das jetzt nochmal ganz neu würdigen, wie ist denn jetzt der Schlüssel? Und das ist eine Riesenthematik. Und wenn wir mal schauen, ob die so bleibt. Ja.
Also die Auswirkung ist immer dann vorhanden, wenn auf jeden Fall die Besteuerungsrechte im Ausland waren wegen der Ansässigkeit. Also eben Aufenthalt unter 183 Tagen, aber Ansässigkeit im Ausland. Und jetzt verlagert er die Ansässigkeit woanders hin, dann fällt das Land natürlich raus. Und ich sage mal, damit kann man jetzt über Ansässigkeit und Zufluss-Zeitpunkt seine Besteuerungsrechte gut steuern, obwohl im Grunde genommen der Arbeitslohn erarbeitet war in einem Zeitraum, wo ein anderes Land ein Besteuerungsrecht hatte. Und ich glaube, da gibt es noch ein paar Diskussionen, die man darüber führen kann.
Hört sich eigentlich wirklich, wie du es gerade gesagt hast, an wie ein tolles neues Gestaltungsmittel, wenn man es jetzt mal aus Sicht des Arbeitnehmers betrachtet. Aus Sicht des Arbeitgebers ist es hässlich, weil es halt mehr Aufwand und Admin-Probleme mit sich bringt.
Ja, und noch schlimmer, du musst dann die Ansässigkeit prüfen. Und da schließen wir jetzt mal zurück auf den ersten Diskussionszeitpunkt, wo wir als Arbeitgeber vielleicht nicht mal das Recht haben, alle möglichen Informationen einzuholen. Das ist alles ein bisschen schwieriger geworden, auf jeden Fall.
Den Satz, es ist alles schwierig geworden, habe ich in letzter Zeit häufiger gehört. Ich frage mich, Christian, ob wir irgendwann mal hier schließen können. Jetzt ist es einfacher geworden. Wir haben ja eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr uns vorgenommen, es gehörte nicht mit dazu. Vielleicht machen wir das demnächst. Wir suchen einfach mal Themen aus, wo wir dann sagen können, es ist einfacher geworden. Was hältst du davon?
Weiß ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich, wenn bei uns ist bald Bonuszahlzeitpunkt, muss ich mit Martin nachher nochmal besprechen, ob ich ihn vielleicht doch kurz ins Ausland gehe und einen Ansichtskeitswechsel durchziehe, ob mir das helfen würde. Das bereden wir im Nachgang, Martin. Das können wir nicht öffentlich besprechen.
Machen wir
Ist
geschicklich los.
vielleicht eine gute Möglichkeit, dass wir den Podcast auch dann beenden, würde ich denken, um dann also euch ungestört weitersprechen zu lassen. Ich würde sagen, erstmal ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Es war wirklich sehr
Gerne.
aufschlussreich zu einem Thema, was man vielleicht nicht so ständig hat, aber auch dort, wie man merkt, gibt es jede Menge natürlich Unbekannten und Fallen. Also vielen Dank für die kurzfristigen Termin und die kurzweilige Unterhaltung, wollte ich sagen.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Dankeschön.
Ciao,
Bis
danke.
bald. Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.